Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Mein Name ist Claudia Bade und ich plaudere heute mit Silke Martin. Hallo Silke.
Hallo.
Ich freue mich sehr. Wir werden ein bisschen übers Coaching reden und übers Lehrcoaching. Und das ist tatsächlich eine Premiere, weil über Lehrcoaching haben wir in diesem Podcast so explizit noch nicht gesprochen. Und da bot es sich natürlich an. Die Hochschuldidaktik Sachsen hat Lehrcoaching im Angebot. Einen unserer Coaches oder eine unserer Coachinnen zu fragen, ob sie nicht Zeit hat für diesen Podcast. Und ich bin sehr froh, dass Silke sich heute die Zeit nimmt. Wir werden wie immer nicht länger als eine halbe Stunde reden und ja, für wen dieser Podcast ist und also was, das spare ich mir mal, weil eigentlich wissen das alle, die jetzt auf diesem Podcast getroffen sind, den gibt's ja schon eine Zeit. Wir sind in der Zwischenzeit mit über 80 Folgen schon eine ganze Zeit dabei. Ein paar Infos zu Silke, bevor sie sich dann gleich auch selber noch vorstellt. Sie ist Lehrende unter anderem an der Uni Erfurt, ist Hochschuldidaktikerin und Coachin, das habe ich ja schon gesagt, und hat einen Schwerpunkt in Art-Based Lehre und Art-Based Forschung, also beschäftigt sich viel auch mit der Lehre an Kunsthochschulen. Vielleicht kommen wir dazu auch noch ein bisschen in der Zeit, die wir heute haben. Zuerst aber die klassische Frage, um dich noch ein bisschen besser persönlich kennenzulernen und dass du dich vorstellen kannst. Liebe Silke, was macht denn gute Hochschullehre für dich aus?
Das ist natürlich eine gute Frage. Also ich würde sagen, die gute Hochschullehre sollte auf jeden Fall auf Augenhöhe stattfinden. Also das ist das, was ich selber praktiziere seit mindestens 15 Jahren und was ich auch vermittle, wenn ich hochschuldidaktische Weiterbildung gebe. Und auf Augenhöhe meint, dass man quasi die Macht- und Hierarchieverhältnisse, die an Hochschulen ja definitiv existieren, transparent macht. Mhm. Also den Studierenden das einfach erklärt und damit irgendwie auch umgeht und auch das transparent macht. Also zwischen Lehrenden und Studierenden, aber auch zwischen Studierenden und Studierenden und auch, wenn es Tandem-Teaching ist, zwischen Lehrenden. Mhm. Das ist das Erste, das finde ich total wichtig. Das Zweite hängt damit zusammen, dass man möglichst partizipativ unterrichtet, also sprich die Studierenden beteiligt, Lerngeschehen und vor allem auch Verantwortung abgibt. Das ist für mich tatsächlich immer das Zaubermittel, dass es wirklich gut läuft. Und das Dritte eben das Empowernde. Das hat wieder mit dieser Macht zu tun, dass man die Macht als Lehrende, die man ja hat, irgendwie dazu nutzt, auch die Studierenden zu ermächtigen. Und dann noch vielleicht das Letzte, was mir auch total wichtig ist, was mir ganz lange nicht klar war, was ich wahrscheinlich intuitiv gemacht habe, dass man menschlich ist als Lehrende. Also dass man quasi keine Bedingungen stellt, dass man eine möglichst angstfreie Atmosphäre herstellt. Und da ist mir mal der Artikel Unconditional Teaching vor 2-3 Jahren untergekommen. Und also dieses bedingungslose Lehren, das finde ich einfach genau richtig.
Okay, wer zu dem Stichwort mehr wissen will, dazu gibt es tatsächlich schon eine Podcast-Folge mit einem Kollegen von der Universität Leipzig, der auch danach arbeitet, so diesen Ansatz des Unconditional Teachings in seine Lehre zu integrieren. Und aber es ist tatsächlich auch nochmal eine Idee, danke dafür schon mal, Silke, dass wir vielleicht die Ideengeber von diesem Unconditional Teaching auch nochmal zu einer Podcast-Folge einladen. Das wäre vielleicht ganz spannend. Und ja, auch die anderen drei Punkte, da könnten wir jetzt wahrscheinlich auch eine halbe Stunde drüber plaudern. Aber das hat ja auch was mit dem Coaching und Lehrcoaching-Prozessen zu tun. Und da wollen wir jetzt ein bisschen genauer reinschauen. Ich zitiere mal die Webseite der Hochschuldidaktik, beziehungsweise das, was du in deiner Vorstellung bei uns auf der Webseite sagst, anspruchsvolle Lehre und die Etablierung neuer Lehrformen und Konzepte braucht Zeit, Motivation und Ressourcen, hast du da geschrieben. Warum ist diese Art von Lehrcoaching für dich wichtig und was sind für dich vielleicht auch zentrale Unterschiede zu Workshops, Kursen und Seminaren, die du ja auch gibst als Hochschuldidaktikerin?
Also der letzte Teil war jetzt gerade eigentlich ausschlaggebend. Also ich bin auch davon überzeugt, dass Lehrcoaching einfach ein Baustein ist in dem ganzen Repertoire anderer Formate. Mhm. Und das Wichtige beim Lehrcoaching ist einfach natürlich, dass es ein 1:1 Format ist und das hat viele Vorteile. Man kann, also die Lehrenden können sich in der Regel einfach oder die Coaches viel besser auf den Prozess einlassen, weil sie einfach allein sind mit mir. Das tut auch wahnsinnig gut. Also die stehen tatsächlich auch voll im Mittelpunkt mit all ihren Anliegen, die sie haben. Also in der Gruppe, das hat auch Vorteile, aber da kann man natürlich nicht alles so gut und umfänglich behandeln. Das Vertrauensverhältnis ist total wichtig. Also was man natürlich als gute Coach sofort aufbauen sollte und was dann was dann natürlich auch hilft, auch vielleicht Dinge zu besprechen, die man so vor den Kolleginnen nicht sagen würde. Das Stillschweigen hilft da total, weil dann nämlich die Öffnung, also dass man wirklich die Themen auch anspricht, also dass das möglich wird. Und was auch ganz wichtig in der Wissenschaft ist, und Lehrende sind halt in der Wissenschaft unterwegs, dass in einem Lehrcoaching kein Druck entsteht, kein Wettbewerb, ne, mit den anderen, die da gerade anwesend sind, und somit halt diese speziellen individuellen Fragen auch geklärt werden können. Und was ich auch total wichtig finde, also Lehrcoaching muss manchmal auch biografisch fundiert sein. Also es ist hilfreich, wenn man in die Biografie der Lehrenden guckt, um da zum Beispiel bestimmte Themen einfach bearbeiten zu können. Und das ist in der Gruppe natürlich auch nochmal anders möglich als im 1:1-Coaching, genau.
Also im 1:1 kann man sich mehr der individuellen Biografie zuwenden, verstehe ich jetzt daraus.
Genau. Und das ist natürlich, also wenn man jetzt vielleicht gleich auf die Gruppe kommt, in welchem Format auch immer, das kann eine Werkstatt, Workshop, ich habe auch Supervisionsgruppen inzwischen und sowas, da ist natürlich, es gibt ja die immer gleichen Inhalte, die alle fragen. Und das ist bei Lehrcoachings, da ist es eigentlich schade um die Zeit. Das könnte man natürlich gut in diesen Gruppenformaten machen, dass man einfach wiederkehrende, relevante Inhalte vermittelt. Und Gruppen sind natürlich super zum Austausch und der Vernetzung. Einfach, dass auch die Teilnehmerinnen merken, ach, andere haben auch Probleme und meistens sogar die gleichen wie ich. Das hilft ja auch total. Also das ist sozusagen, finde ich, der Vorteil an diesen Gruppenformaten.
Genau. Das heißt, es so ein bisschen die Mischung macht. Also schon punktuell diese Einzelcoachings, wo man eben die Zeit hat, auch die Tiefe hat, und dann aber auch wieder ist es gut, wenn auch Coaches auf die Gruppenformate hinweisen, wie Workshops, oder wir haben ja auch die Lernnetzwerke, wo es so ein Peer-to-Peer-Austausch ist. Also du würdest sagen, die Mischung ist da besonders wichtig.
Ja, genau. Die Mischung ist es. Genau.
Du hast, also ich würde nochmal gern einen halben Schritt zurückgehen. Wie muss man sich das dann vorstellen? Ist es so, dass es so ein Coaching nur face-to-face, also im Präsenz stattfindet, oder sind die eher digital heutzutage? Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, also wünschenswert wäre es natürlich, wenn der Anteil der Präsenzsitzungen höher wäre. Also man kann online auch total gut coachen. Aber in der Wirklichkeit und in der Realität ist es tatsächlich so, dass das meiste tatsächlich online stattfindet, weil es einfach, also Hochschulen natürlich deutschlandweit oder in dem Fall beim HDS sachsenweit funktionieren und man natürlich nicht immer anreisen kann. Mhm. Aber was ich dennoch mache, ist, wenn ich ohnehin in Leipzig oder Dresden unterwegs bin, quasi Tage mit Coachings mache und die Leute dann, habe ich irgendwie am 8. März das letzte Mal in Dresden gemacht, einfach an eine Hochschule einlade und dann quasi mehrere Coachings mache und dann auch die Möglichkeit habe, in Präsenz zu coachen. Okay. Was natürlich eine ganz andere Arbeitsweise ermöglicht. Also diese ganzen systemischen Methoden zum Beispiel mit Bodenankern, mit Bildkarten, mit Dingen im Raum legen, Timelines. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Dinge, die man machen kann. Das kann man alles online oder Aufstellung, also sozusagen Systembrett oder so. Das kann man alles online machen. Es ist aber einfach technisch sehr viel komplizierter, also auch für die Coaches zum Teil im Raum.
Das ist auch so eine andere Atmosphäre, die dann entsteht, ne? Also genau. Wenn man sich eben, wenn man sich dann doch über mehrere Sinne auch trifft und nicht nur in diesem Zoom-Kacheln.
Ja, genau. Also und es entsteht einfach was anderes von Mensch zu Mensch, das ist klar. Aber es geht natürlich auch online. Aber ich habe jetzt halt versucht, bei allen Coaches, die ich habe, mindestens 1-2 Präsenzsitzungen zu ermöglichen. Ich habe sogar, das war lustig, einmal in Berlin einen Hausbesuch gemacht bei einer Professorin und die fand das dann auch, die meinte dann zum Schluss, es ist total schön, es ist wie so ein Hausbesuch von einer Ärztin. Ich komme dann mit meinem Koffer und dann haben wir einfach ein Coaching bei ihr gemacht in der Küche. Es war auch sehr schön, weil ich meine, ich erfahre dann ja auch mehr über die Coaches und kann mir dann ein besseres Bild auch machen, wenn ich sie in ihrem Kontext erlebe. Genau.
Und gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn du digitale Coaching machst oder gerade auch so einen Auftakttermin für ein Coaching, Lehrcoaching, was, könnte ich mir vorstellen, häufig digital stattfindet, was dir da besonders wichtig ist, dass da der digitale Raum trotzdem funktioniert?
Also besonders wichtig ist mir, dass ich ausführlich Zeit bekomme, aber da spreche ich über 3 Minuten, dass ich mich nochmal vorstellen kann. Mhm. Und das bewirkt auf der anderen Seite, also beim Coachee in der Regel, bei der Coachee, ich habe tatsächlich lauter Frauen, in der Regel auch, dass sie sich eingeladen fühlen, sich ausführlich vorzustellen. Und das führt dann oft dazu, dass auch wirklich biografische Details gleich mit genannt werden, was ja total hilfreich für mich ist. Also, dass ich in der Medizin würde man es Anamnese nennen, so weit würde ich nicht gehen, aber dass ich einfach die Person begreife.
Ja.
Genau. Und was das online dann, also da mache ich jetzt nicht speziell irgendwelche, also das thematisiere ich nicht speziell, da das ist jetzt eine gute Frage, kann ich gar nicht so direkt beantworten. Ich versuche halt einfach durch meine Art und meine Haltung diese Atmosphäre auch online zu kreieren, damit die Leute sich einfach aufgehoben fühlen, ja.
Ja, das verstehe ich. Ich finde, das passt gerade total gut auch zu dem, was du gesagt hast, zu was für dich gute Hochschullehre ausmacht, ne? Also dieses Menschliche, was du als letztes gesagt hast, in dem Kontext passt ja auch hier wieder. Also in dem Augenblick, wo du dich so menschlich machst und zeigst, da ist auch der Coach oder die Coachin ist eben ein Mensch, der mir jetzt hier begegnet, der ist es ja, diese Menschlichkeit öffnen, auch in so einem Coaching-Prozess, was ganz wichtig ist.
Genau, total. Und das ist ja auch eine, also ich bin ja systemische Beraterin auch, zertifizierte, und das ist natürlich eine der Grundhaltungen auch in der systemischen Beratung und Therapie, dass man sich, dass man sich wirklich als Mensch zeigt und dass man eine gute Atmosphäre kreiert und connected quasi mit der Coachee.
Ja.
Genau. Ja.
Jetzt haben wir schon gerade gesagt, ne, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Coaches, also diese Coaching-Prozesse sind natürlich geschützte Räume. Man kann da auch in eine gewisse Tiefe gehen, weil das alles zwischen dir und der Coachee bleibt. Und auch wir, ne, als HDS, die dann den Auftrag an dich geben, kannst du bitte Frau X oder Herrn Y coachen? Wir erfahren nichts, was da inhaltlich besprochen wurde. Gibt es trotzdem irgendwas, du machst ja diese Coaches, also diese Lehrcoaching-Angebote schon eine ganze Zeit, wo du sagen kannst, so eher abstrahiert, jetzt ist sowas, was du als Coachin da auch mitgenommen hast, bis an Erkenntnissen. Gibt es da irgendwas, was du abstrahiert trotzdem den Zuhörern und Zuhörern verraten kannst?
Ja, also so abstrahieren kann ich das schon. Ich würde mal sagen, wenn es direkt um das Lernen geht, dann sind das ganz klare, einfache Lehrfragen. Also sowas wie, gestalte ich jetzt ganz konkret meine Lehre in meinem Fach mit meinen Bedingungen? Also das geht vom Raum über wie Gruppengröße, ja, also welche fachlichen Dinge das dann sind und so weiter. Oder auch, also das ist so ein Klassiker, wie gehe ich mit Störungen um? Das ist so das Dauerthema. Wie kann ich damit gut umgehen? Dann auch, was jetzt in letzter Zeit irgendwie immer mehr, ich will jetzt nicht sagen in Mode kommt, aber endlich in die Öffentlichkeit kommt, ist, welche partizipativen Formate kann ich einführen? Wie geht das überhaupt? Was heißt das überhaupt, Verantwortung abzugeben? Darf ich das überhaupt als Lehrende? Also da ist so eine ganz große Scheu, von diesem Sockel runterzusteigen, der ja so viele Jahre wahrscheinlich für Lehrende auch kreiert wurde.
Ich würde sagen, nicht nur Jahre, sondern wahrscheinlich Jahrhunderte.
Jahrhunderte, ja, genau, Jahrhunderte auf jeden Fall.
Stellt sich immer wieder auf den Sockel derer, die schon da waren, ja. Drauf oder wird da drauf gestellt, ne?
Ja, genau, also wird da drauf gestellt und findet sich in der Position wieder. Und ich zum Beispiel habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt und wusste überhaupt nicht, also ich jetzt vor 15 oder 20 Jahren, genau. Und das sind so die Fragen. Oder ja, was mache ich mit diesem Sockel, mit meiner Machtposition da vorne als Lehrende? Das ist ja auch eine Frauenfrage, wie breche ich das auf? Und dann gibt's aber auch, und das ist auch immer wieder generell so Fragen, die schon mit Lehre in Zusammenhang stehen, die aber schon auch darüber hinausgehen. Zum Beispiel Fragen zur Berufung. Ne? Also wie schreibe ich ein gutes Lehrkonzept in einem Berufungsverfahren? Wie stelle ich mich da dar? Wie kann ich eine Lehrprobe gut organisieren? Oder aber wie von Lehrergebnissen, das ist auch ein großes Thema, wie kann ich die gut publizieren und veröffentlichen? Und da bin ich natürlich auch die passende Ansprechpartnerin, weil ich auch noch zertifizierte Schreibberaterin bin und das seit vielen Jahren berate und vor allem selber halt publiziert habe, ohne Ende, also Bücher und so weiter. Und auch Lehrergebnisse, also selber geforscht habe in dem Bereich. Und was auch so ein Klassiker ist, wie vereinbare ich mein Privat- und Berufs- oder Lehrleben, also oder ganz konkret, wie gestalte ich meine Lehre und habe immer noch genug Zeit für andere künstlerische, also in dem Fall bei den KunstprofessorInnen, künstlerische Arbeiten, Forschung, akademische Selbstverwaltung, aber auch meine Kinder, meinen Mann, was weiß ich, oder meine Partnerschaft.
Ja, ja, das ist ja eh so ein Thema, ne? Also dieses große Aufgabenspektrum, was ich als Lehrender an einer Hochschule habe, es ist ja eben nicht nur die Lehre, sondern vieles andere auch. Und ich zitiere ja immer wieder gerne die schwedische Kollegin, die mal eine Methode entwickelt hat, die hieß da Family Dinner, weil sie sagte, das ist eine Methode, damit Hochschullehrende mehr Zeit haben und häufiger die Zeit haben, mit ihrer Familie auch gemeinsam Abend zu essen.
Aha, was? Kannst du es erklären?
Naja, da ging es darum, so Prüfungs- und so Testate zu korrigieren, ne, wo Lehrende immer wieder sagen, das nimmt so viel Zeit ein und dann sitze ich da die gesamte Woche bis zur nächsten Lehrveranstaltung, weil ich für die ganzen Studis mir ihre Sachen angucken will und denen eine Rückmeldung geben will und dann schaffe ich es nie, mit meiner Familie zu Abend zu essen. Mhm. Das geht dann viel auch in so Peer-to-Peer-Korrekturen durch Studierende zum Beispiel, ne? Also was für andere Varianten gibt es? Damit ihr auch häufiger Zeit habt. Und für den einen ist es eben das Family Dinner und für den nächsten ist es, an dem Forschungsartikel mal weiterzuarbeiten und für den wieder dritten ist es, ein Hobby zu pflegen oder sich auch in seiner akademischen Karriere weiterzuentwickeln. Das muss ja gar nicht das Family Dinner sein, aber ich fand es sehr schön schlagkräftig, dass sie es so genannt hat.
Ja, das ist natürlich eine coole Idee und da fällt mir, ich habe da auch maximal Methoden entwickelt in meiner eigenen Lehre, wie ich sozusagen gut Rückmeldung geben kann, also auch mit Peer-to-Peer, also dieses Partizipative, dass ich sozusagen die Bewertung in die Gruppe hineingebe, aber und natürlich dann schon auch dabei bin und das begleite, aber ich oder auch andere Formate, einfach es muss nicht immer eine Hausarbeit von 10 Seiten sein, das dauert ja ewig, bis die korrigiert ist, sondern ich habe dann zum Beispiel wissenschaftliche Poster mal gemacht und zwar in Vorbereitung auf die Masterarbeit wiederum, also so, dass auch die Studierenden maximal was davon hatten. Mhm. Und so ein Poster kann man natürlich in allerkürzester Zeit auch bewerten, weil das ist ja auf Konferenzen auch dafür da, dass man innerhalb von 5 Minuten begreift, um was es geht. Mhm. Und gleichzeitig konnte man das noch, habe ich das dann noch in eine Vernissage eingebunden, ne? Dass alle Studierenden das gesehen haben und auch noch Inspiration bekommen haben. Und das Ganze war auch noch zu Hoch-Corona-Zeiten online.
Wow.
Und das Gute war halt, mit Ende der Vorlesung, also mit Ende des letzten Seminars, war ich dann tatsächlich auch mit dem Bewerten durch, wo andere gesagt haben, okay, da sitze ich erst mal 4 Wochen und korrigiere oder so.
Ja.
Genau. Und solche Fragen sind halt wichtig und das kann man gut lösen, aber dann braucht man einfach Ideen, genau. Mhm. Und das kann man in Lehrcoachings natürlich auch super besprechen.
Genau. Und dann ja immer wieder, was uns ja auch ein wichtiges Anliegen ist, wieder zurücktragen an uns, nicht Einzelthemen, sondern so ein Gesamtbild, dass wir dann schauen können, was braucht es im Kursprogramm der Hochschuldidaktik Sachsen zum Beispiel noch, was braucht es eventuell an Lehrnetzwerken, die dann Lehrende peer-to-peer was gemeinsam machen können, was braucht es für Anträge an Projekten, dass man sowas auch aufnehmen kann. Und ein Beispiel für diesen Transfer, wir machen ja jetzt auch seit diesem Jahr, wir wissen ja noch gar nicht, wie häufig und ob wir das jetzt eher jährlich machen oder doch nur alle 2 Jahre, so einen Tag für Kursleiterinnen und Kursleiter, für Coaches, die bei uns im Programm aktiv sind, damit auch diese Gruppe die Chance hat, sich auszutauschen und voneinander zu lernen und miteinander zu lernen. Wenn ich mich richtig erinnere, warst du im Februar bei unserer Premiere dieses Tages dabei. Wie siehst du das? Ist das für Lehrcoaches eine gute Möglichkeit, in den Austausch zu kommen?
Ja, finde ich schon. Also ich war da und ja, das war irgendwie, war wirklich gut. Das eine war das Programm und die Workshops und das alles. Das andere war aber vor allem wirklich die Menschen mal zu treffen, die da alle Trainerinnen sind oder auch Coaches, und mit denen zu sprechen. Also auch mal so ganz informell in den Pausen und so sich auszutauschen, was die anderen so machen. Also das war wirklich hilfreich. Also ich bin ja nicht nur Coach, sondern auch Trainerin und ja, das war echt spannend. War eine gute Idee, würde ich auf jeden Fall weiterführen.
Danke, gib's an die Kollegen gerne weiter. Kannst du trotzdem vielleicht nochmal was Konkretes sagen? Erinnerst du noch was? Also auch gerade von diesen Pausengesprächen, also gar nicht, dass wir jetzt alle Mäuschen sein wollen, was ihr da konkret besprochen habt, aber so ein bisschen, was ist das, worüber man sich als Coach, als Trainerin austauscht? Was sind da wichtige Themen? Worüber spricht man da?
Also das eine war natürlich über, also es gab sogar, fällt mir gerade ein, so ein Ad-Hoc-Workshop zum Thema Lehrcoachings, wo sich Interessierte, aber vor allem auch die Coach selber unterhalten haben. Also vor allem, wie kann man das weiterentwickeln? Also was sind die Themen? Aber wie könnte man auch weitermachen? Wie könnte man das gut verankern? Was macht man mit der Überschneidung zu anderen Themenbereichen? Weil da geht es um Lehrcoaching, aber das hat natürlich auch immer viel mit Karriereplanung zu tun, wenn man Wissenschaftlerinnen coacht, das und so weiter. Also wie man da irgendwie die Abgrenzung hinkriegt. Und die Pausengespräche, muss ich auch sagen, das waren tatsächlich Fragen der Selbstständigkeit auch. Ja, wie so ganz banale Sachen, Rechnungsstellung, Steuerberatung und so weiter. Also solche ganz pragmatischen Dinge, die einen natürlich auch umtreiben. Also sich da einfach mal auszutauschen, weil da gibt es tatsächlich auch noch viel zu wenig Vernetzung. Okay.
Genau. Wenn ich das richtig weiß, arbeitest du auch mit Doktorandinnen und Doktoranden, ne? Bietest für die auch so Veranstaltungen an? Oder habe ich das jetzt verwechselt da was?
Nee, also ja, also ganz vielfältig. Ich mache zum Beispiel Schreibretreats auch für Docs und Postdocs und auch ProfessorInnen, also wo man zusammen schreibt, tagelang an einem schönen Ort. Produktivitätsfördernde Struktur, die wir, also ich und eine andere Trainerin vorgeben mit kleinen Workshops, solche Sachen, genau. Das ist das eine, aber das andere sind tatsächlich auch so Supervisionsgruppen. Und das wäre ja eher in die Richtung, wie ich es gerade von dem Pausengespräch erzählt habe, dass man sich tatsächlich professionell unterhält über Themen, die einen umtreiben. Ne? Also zum Beispiel in der Beratung, dass man das reflektiert oder aber auch in der Positionierung als Selbstständige. Das mache ich ja beim HDS auch, bei den Lehrenden von künstlerischen Studiengängen. Mache ich auch in anderen Kontexten für Schreibtrainerinnen. Ich selber besuche aber auch solche Supervisions- oder Intervisionstreffen. Genau, also das sind so verschiedene Ebenen tatsächlich der Formate.
Okay. Ja, vielen Dank. Ich glaube, was ein Ergebnis dieses Podcasts auf jeden Fall ist, ist, dass es auch selten so eine Eingleisigkeit gibt. Ne? Also du hast ja wunderbar geschildert, du machst Coachings in Einzel- und Gruppen, du machst Supervisionsangebote, du nimmst die aber natürlich auch selber wahr, du gibst Workshops, du bist Kursleiterin, du bist selber Lehrende. Ich vermute, wenn du jetzt sagst, du machst auch so Schreibretreats oder sowas, du schreibst auch selber viel. Also man ist immer mehr als nur Coach oder in unserem Fall Lehrcoach, auch wenn das jetzt gerade eine Hauptrolle ist, die du im Angebot der HD Sachsen spielst. Man spielt auch immer mehrere Rollen oder man ist auf mehreren Bühnen zu Hause, um jetzt mit verschiedensten Bildern zu arbeiten.
Genau. Besser hätte ich nicht sagen.
Dann kommen wir jetzt schon zum Ende unseres Podcasts. Die halbe Stunde ist nämlich schon fast rum. Und wir stellen aktuell ja allen wie immer eine ähnliche Abschlussfrage. Und da interessiert es uns, wir sind ja im Jahr 24 in einem Superwahljahr international, aber auch in Sachsen und in einigen anderen Bundesländern stehen viele verschiedene Wahlen an, Europawahlen, Kommunalwahlen und in Sachsen sind dann auch Landtagswahlen im Herbst. Hast du einen Wunsch in Sachen Wissenschaftspolitik?
Ja, oder ein Wunsch, also ich würde es fast andersrum formulieren. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass möglicherweise das eine oder andere abgewickelt wird, je nachdem, wie die Wahl ausgeht. Und deshalb würde ich stark appellieren an alle, die das hören, das auf gar keinen Fall zu tun. Also wir haben es in Ungarn erlebt, wie quasi das ganze Fach Gender Studies verabschiedet wurde durch die Regierung. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Und mein größter Wunsch ist natürlich, dass alles erstmal an Angeboten bleibt, was Hochschuldidaktik schreiben, was Wissenschaftsbegleitung betrifft, also vielfältig und gleichzeitig Gender Diversity, machtsensible Themen und vor allem partizipative Ansätze vertieft werden. Also ganz, ganz wichtig, dass mehr und mehr marginalisierte Gruppen tatsächlich wirklich mitbeachtet werden und mehr und mehr diskriminierungssensible Veranstaltungen auch eingeplant werden. Das wäre mein großer
Wunsch. Okay, das ist doch ein sehr konkreter Wunsch. Ich weiß gar nicht, ob Wissenschaftspolitikerinnen und Politiker diesen Podcast hören, aber vielleicht bekommen wir sie ja dazu oder vielleicht sollten wir dann auch irgendwann mal alle Wünsche zusammenschneiden. Ist vielleicht auch eine Möglichkeit, das nochmal besser in die Welt zu tragen. Liebe Silke, vielen herzlichen Dank für den Einblick in das Lehrcoaching, ohne uns zu sehr mit in die Details zu nehmen, für ja einen Blick mal aus einer Coachinnen- und Kursleiterinnen-Perspektive. Ich hoffe, dass das den ein oder anderen Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin interessiert hat und sie dir aufmerksam gelauscht haben. Ihnen allen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns wie immer auch über Tipps oder Vorschläge, wen wir mal einladen sollen, Wünsche an uns, die dürfen auch immer über die Webseite der HD Sachsen gerne formuliert werden. Liebe Silke, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss.